Herzlich willkommen bei New York to Zurich täglich, der Podcast von Swissquote. Die Wall Street zeigt sich am heutigen Freitag, zumindest was die Technologiebörse Nasdaq betrifft, weiter mit grünen Vorzeichen. Auch der S&P 500 könnte stark schließen, denn die Zahlen von Netflix, dem Streamingplatzhirsch, sind positiv aufgenommen worden, mit entsprechend positiven Analystenkommentaren und reihenweise Kurszielanhebungen. Bei Umsatz und Gewinn hatte man bessere Zahlen präsentiert und auch die Nettoabonnentenzahlen konnten den Markt überzeugen. Procter & Gamble, American Express, die kamen heute vorbörslich mit Zahlen und bei American Express nimmt man diese zum Anlass, obwohl sie solide waren, die Gewinne der vergangenen Tage, die aufgelaufen waren, was den Aktienkurs betrifft, um diese mal vom Tisch zu nehmen. Heute, am Freitag, gab es Zahlen, unter anderem von American Express und Procter & Gamble. Auf erstere möchte ich an dieser Stelle zunächst mal einen etwas genaueren Blick werfen. Denn was die abgelaufenen Zahlen für das abgelaufene Quartal betrifft, so konnte man eigentlich mit einem Gewinn von $3,49 je Aktie die Erwartungen des Marktes übertreffen. Ein Anstieg um $3,29 war eigentlich eingepreist. Auch was die Kostenkontrolle betraf, konnte man überzeugen, denn man hat deutlich bessere Fortschritte erzielt bei den Kosteneinsparungen. Der Umsatz lag im Grunde im Rahmen der Erwartungen mit 16,63 Milliarden US-Dollar, aber bei dem Ausblick, was den Umsatz betrifft, hat man im Grunde die Anlegerinnen und Anleger leicht enttäuscht. Dieser liegt wohl nur 9% über dem Vorjahr. Zuvor war man zwischen 9-11% Umsatzwachstum ausgegangen und hat mit dieser Prognose die Anlegerinnen und Anleger etwas enttäuscht. Die Aktie allerdings, muss man ehrlicherweise sagen, war in den vergangenen Tagen und Wochen sehr gut gelaufen und das, was wir heute sehen, sind einfach Gewinnmitnahmen. Bei Procter & Gamble wurde ebenfalls ein etwas schwächerer Umsatz als erwartet vermeldet, vor allen Dingen die etwas schwächere Nachfrage in China war der Grund dafür. Der Gewinn pro Aktie mit einem $1,93 doch leicht über den Erwartungen. Hier hatte man $1,90 gerechnet. Aber ja, der Umsatz mit 21,74 Milliarden unter den 21,9 Milliarden. Ich sagte es bereits, China-Umsätze, die waren zurückhaltend. Vielleicht nutzen ja die Stimuli, um das wieder zu ändern. Auch im Vergleich zum Vorjahresquartal ist der Gewinn mit 3,96 Milliarden US-Dollar doch deutlich hinter den 4,5 Milliarden des Vorjahres zurückgeblieben. Und die Frage wird schlicht und ergreifend sein, ob das Unternehmen jetzt die Schwäche im China-Geschäft wird mit dem US- und Lateinamerika-Geschäft ausgleichen können. Der ein oder andere ist davon überzeugt, seitens der Analysten. Gleichzeitig sehen wir heute im Grunde etwas Zurückhaltung vor dem Wochenende und auch hier leichte Rücksetzer bei der Aktie. Zahlen gab es zudem gestern nachbörslich von Netflix. Dort wurde ein starker Gewinn von $5,40 je Aktie gemeldet. Erwartet worden waren nur $5,12. Auch der Umsatz lag um 15% höher, 9,825 Milliarden über den Erwartungen. Auch die Betriebsmarge besser als erwartet. Und bei den Abonnenten-Netto-Zuwächsen lag man mit 5,07 Millionen auch über den Erwartungen von 4,5 Millionen. Getrieben wurde das Geschäft von besseren Geschäftsentwicklungen in EMEA und in Asien insgesamt. Etwas hinter den Erwartungen zurück waren die Abonnentenzahlen in Lateinamerika und in Nordamerika. Im Grunde ist es so, dass man bei dem Nutzungsverhalten der Abonnenten davon ausgehen kann und beobachtet hat, dass rund 2 Stunden am Tag pro bezahlter Mitgliedschaft das Maß der Dinge sind. Man hat weitere Maßnahmen getroffen und profitiert, was Umsatz und Gewinn betrifft, vor allen Dingen davon, dass man die Weitergabe des Passwortes erschwert bzw. unmöglich gemacht hat. Die Folge des guten Ergebnisses ist auch ein besserer Free Cashflow mit 2,2 Milliarden, deutlich über den erwarteten 1,73 Milliarden. Man hat also mehr Geld, was man wieder in neuen Content stecken kann. Und im Rahmen der Pressekonferenz wurde da auch gleich nochmal angekündigt, dass man insgesamt 18 Milliarden US-Dollar aufs Gesamtjahr in neuen Content stecken möchte. Und dementsprechend ist man laut Analysten damit auch genau auf dem richtigen Pfad unterwegs. Das sieht man ganz klar. Also alle wichtigen KPIs besser. Und man kann als Fazit eigentlich vermelden, dass selbst wenn die Zahlen nur leicht über den Erwartungen gewesen sind, Netflix läuft auf Hochtouren und auch die Bewertung, die Aktie ist nicht ganz günstig und hat ja neue Rekordstände gesehen, aber die Aktie kann profitieren, man ist über 7% im Plus und Analystenkommentare, der negativste von Barclays, sie sehen das Kursziel bei $550 gerechtfertigt. Sie sagen, man hat keine wirkliche Preissetzungsmacht. Das denken zumindest die Analysten von Barclays. Und die Gewinne und die Umsatzzuwächse könnte man lediglich über die gesteigerten Nettoabonnentenzahlen erzielen. Dieser Meinung ist Bernstein und Laurent Yoon überhaupt nicht. Er hat das Kursziel von 625 auf $780 nach oben genommen. Und sagt, das Schwierigste ist nun hinter dem Unternehmen und mit schwierig meine ich, dass man jetzt tatsächlich Abo-Modelle gefunden hat und Werbefinanzierung und man hat ein Upside, denn die Perspektive des Unternehmens als Nummer eins im Streaming-Markt ist natürlich, dass man auch sich die Partner, mit denen man kooperiert, Sportunternehmen etc. aussuchen kann und der Markt von klassischem Fernsehen wird kleiner, Streaming wird größer und die Nummer 1 profitiert natürlich davon am meisten. BMO Capital, sie haben das Kursziel von 770 auf $825 erhöht. Ihre Einschufung des Unternehmens bzw. der Aktie outperform. JP Morgan haben das Kursziel von 750 auf $850 angehoben und sagen, dass alle KPIs deutlich über Plan liegen und man dementsprechend positiv ist, was die Forward Guidance betrifft. Auch hier also eine Menge positiver Nachrichten. Beim Blick auf die geopolitische Lage außerhalb der USA wurde ja gestern vermeldet, dass Hamas-Führer Sinwar getötet werden konnte. Jetzt könnte der ein oder andere natürlich davon ausgehen, dass die Situation eher etwas deeskalierende Tendenzen hat. Aber so hat der ein oder andere politische Beobachter nochmal bestätigt, ist die Entwicklung so, dass mit Houthi, Hamas und Hisbollah man natürlich im Grunde verlängerte Arme hat vom Iran und die Frage im geopolitischen, in der geopolitischen Gemengelage die sein wird, wie wird Israel jetzt mit einem Vergeltungsschlag reagieren? Wird man Ölraffinerien und Ölfelder angreifen oder möglicherweise die Atomanlagen, die zur Urananreicherung dienen? Die USA, Katar und Saudi-Arabien haben sich politisch eingeschaltet und wollen die Netanyahu-Regierung dazu bringen, von solchen militärischen Schlägen abzusehen. Neben der Geopolitik gab es auch noch ein paar Makrodaten aus dem Rest der Welt, die nicht unbedeutend sind. Die Einzelhandelsumsätze in UK übertrafen mit plus 0,3% auf Monatsbasis doch deutlich die Erwartungen. Die waren negativ gewesen und auch die chinesischen Aktienkurse heute konnten vor allen Dingen durch bessere Konjunkturdaten nach oben laufen. Beim BIP hat man im dritten Quartal mit 4,6% in China über den Erwartungen gelegen. Auch die Einzelhandelsumsätze mit plus 3,2% im September über den Erwartungen. Ebenfalls so die Industrieproduktion mit 5,4%, diese signifikant. Allerdings kleiner Pferdefuß und Wermutstropfen, die Immobilienpreise den 16. Monat in Folge im Rückwärtsgang minus 6,1%. Sind sie schwächer und die Daten zeigen zudem, was den Immobiliensektor in China betrifft, dass die 100 größten Immobilienentwickler im Verhältnis zum Vorjahr 38,8% weniger Projekte umgesetzt haben. Gleichzeitig betont man seitens der Administration in China, dass man entsprechende Konjunkturmaßnahmen treffen wird. Weiter auch die People's Bank of China wird voraussichtlich diesen Sonntag die Zinsen für die ein- und die fünfjährige Fazilität nach unten nehmen und damit weiter den Markt und Anlegern Liquidität zur Verfügung stellen. In Japan hat sich der Bank of Japan Vorsitzende Ueda zu Wort gemeldet und er sieht keine Eile, die Geldpolitik nachhaltig zu straffen und aggressiv zu verschärfen. Man beobachtet vor allen Dingen von seitens der japanischen Notenbank die Lohnabschlüsse der Arbeitnehmer. 5% ist da im Raum im Moment als gewichteter Durchschnitt. Gleichzeitig hat man in Japan Daten zum VPI gesehen, also Verbraucherpreisindex, die mit plus 2,5% im September etwas schwächer ausgefallen waren als die Erwartungen von 3%. Also auch da gibt es eher mal Rückenwind für die Perspektive von Ueda auf dem aktuellen Level. Ansonsten gab es noch ein paar einzelne Meldungen. BP, der größte Energieproduzent, einer der größten Energieproduzenten, hat gesagt, man möchte trotz der Tatsache, dass man bis zum Jahr 2050 weiter klimaneutral unterwegs sein möchte, zunächst einmal, was erneuerbare Energien betrifft, eine Minderheitsbeteiligung am Offshore-Windgeschäft verkaufen, so eine Reuters-Meldung. Intel hat jetzt eine Meldung rausgegeben, was eine Minderheitsbeteiligung an Altera betrifft. Wir erinnern uns, die hatten diese für 16,7 Milliarden US-Dollar rund erworben und noch vor einem Monat betont, dass man Altera nicht zur Disposition stände. Jetzt sieht es aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage bei Intel wohl so aus, dass auch das auf den Prüfstein kommt und man möglicherweise den Verkauf der Anteile erwägen könnte, so Pat Gelsinger auf CNBC. Bei Apple sieht es wohl so aus, dass man in China bessere Verkaufszahlen des iPhone 16 verzeichnen kann, vor allen Dingen im Vergleich zum Vorgängermodell, dem iPhone 15. Also da scheint das Modell doch gut anzukommen. Bei Amazon und Nvidia hat man gemeldet, dass die Auslieferung auf Blackwell und die Systeme wahrscheinlich sich etwas verzögert ergeben wird, also ein kleiner Rücksetzer, was das betrifft. Gleichzeitig hat man von Amazon der Führung nochmal ausgegeben, dass die Leute, die nicht 5 Tage die Woche im Unternehmen arbeiten wollen, sondern die weiter hartnäckig im Homeoffice agieren möchten, dass diese jederzeit auch das Unternehmen verlassen könnten. Also auch da stehen die Zeichen eher mal auf eine leichte Eskalation. Bei CVS Health gab es einen Paukenschlag. Die bisherige CEO Karen Lynch wird ersetzt durch David Joyner. Man hat gleichzeitig eine Gewinnwarnung rausgegeben für das dritte Quartal. Man ist deutlich beim Gewinn je Aktie hinter den Erwartungen zurück. Diese liegen jetzt wohl nur zwischen $1,05 und $1,10. Vorher war man von $1,70 ausgegangen. Die Aktie, wen wundert's, als Reaktion auf diesen Paukenschlag, der kein Befreiungsschlag war, mit minus 13% deutlich unter Druck. Bei Autoliv, da gab's auch Zahlen. Diese waren nicht so schlecht ausgefallen wie befürchtet. Dementsprechend nicht verwunderlich, dass die Aktie, die seit Juni vom Rekordhoch über $125 deutlich zurückgelaufen waren, jetzt für den Moment zumindest profitieren können. Ein Plus von 7,8% bei der Aktie. Auch bei American Express gab es Zahlen. Im dritten Quartal verzeichnete man einen Gewinnanstieg auf $3,49. Allerdings der Umsatz etwas enttäuschend. Was wir noch gesehen haben, das waren ein paar Analystenmeldungen, unter anderem zu Intuitive Surgical. Diese hatten gestern nachbörslich Zahlen gemeldet. Der Medizinoperateur, das Medizinoperateur und Operationsunternehmen hat starke Zahlen geliefert im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $1,84, deutlich über den Erwartungen. Auch der Umsatz um 17% gewachsen, deutlich besser als erwartet. Und man hat mit 379 Einheiten von einem Operationsroboter, Stichwort Da Vinci System, mehr ausgeliefert als der Markt erwartet hatte. Die Aktie kann deutlich steigen. Das war's vor dem Wochenende von mir. Ich wünsche einen guten Handelstag und wir sehen uns am Montag wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Quack.